heutige Exklusivfolge von Prototyp wird präsentiert von Covestro. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Und heute geht es um Datenkompetenz. Ohne die geht es vor allem in technischen Berufen, aber nicht nur da, geht da in der Karriere nicht mehr viel. Das ist so eine der grundlegenden neuen Skills, die Arbeitnehmer haben müssen, heißt es. Aber was steckt da eigentlich genau hinter? Was heißt das und wie ist es um die Datenkompetenz in Deutschland bestellt? Darüber spreche ich heute mit Silvia Kärntner und sie ist Head of Digital Engineering beim Werkstoffhersteller Covestro. Und sie ist mir jetzt zugeschaltet und damit, ja, hallo Frau Kärntner, herzlich willkommen, schön, dass Sie Zeit haben.
Ja, hallo Herr Sieben. Danke, dass ich bei Ihnen sein darf.
Sehr gerne. Vielleicht können wir wirklich mal mit ganz grundlegend anfangen und mal uns die Frage stellen, was heißt denn Datenkompetenz überhaupt? Können Sie das erklären? Was beinhaltet das eigentlich alles, dieser Begriff Datenkompetenz?
Es wird ja sehr viel über Daten heute gesprochen und wir sind natürlich an einem Punkt, wo wir von häufig, ich sag mal, dokumentenzentrierter Arbeitsweise, werde ich später bestimmt nochmal sagen, mehr in eine datenzentrierte Arbeitsweise gehen. Das heißt, wir sind schon sehr gut darin, jede Menge Daten zu sammeln, aber wir sind überhaupt nicht, und da gibt es einen ganz tollen Spruch, der passt, finde ich, auf unsere heutige Zeit. Wir ertrinken in Informationen, aber wir hungern nach Wissen. Das heißt, diese Datenkompetenz gibt uns eigentlich dann irgendwann die Möglichkeit, Informationen wirklich sinnvoll zu nutzen, zu analysieren, zu visualisieren und zu deuten und damit im Prinzip auch Entscheidungsgrundlagen für alle möglichen Entscheidungsfälle zu haben. Mhm. Und wirklich halt auch die Benefits zu heben, ne, die wir Arbeit mit Daten eben auch sehen. Ne?
Was für Benefits sind das? Können Sie das konkretisieren?
Ja klar, also in unserem Bereich zum Beispiel haben wir, ich arbeite in Großprojekten auch mit und dort ist es so, dass in der Vergangenheit dokumentenzentriert natürlich auch schon dieses Projekt vorbereitet wurde. Das heißt, es wurden Monate gebraucht, um Dokumente zusammenzustellen, die dann für das Projekt wieder gebraucht werden und auch um zu gucken, ob die aktuell sind. Heute, wenn wir in einer Landschaft arbeiten, die datenzentriert ist, finden wir zu einer Anlage quasi auf Knopfdruck mehr oder weniger die alles, was wir brauchen für so ein Projekt, für eine Änderung. Und die sind dann auch noch up to date. Das heißt, wir können sicher sein, dass die auf bestem Stand sind. Und wenn man das dann umrechnet, Monate vielleicht, die man in der Vergangenheit gebraucht hat, zu Tagen jetzt in Zukunft, dann ist das schon ein Riesen-Benefit für Projekte.
Ich habe mal gelesen, dass Datenkompetenz, wenn man jetzt mal so in Richtung Karriere nachdenkt und was muss ich als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer vielleicht heute können oder in 10 Jahren können, dass das so bis 2030 so eine grundlegende Fähigkeit ist, wie dass man den Computer ein- und ausschalten kann. Also dass man es wirklich können muss, gerade in technischen Berufen. Würden Sie das so unterschreiben? Ist das so ein ganz grundlegender Skill, ohne den man gar nicht mehr anfangen muss eigentlich?
Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Wir sind in der Vergangenheit, haben wir uns natürlich sehr fachlich orientiert. Es war ganz wichtig, gutes, fundiertes Fachwissen zu haben. Aber heutzutage ist in keinem Bereich und in keiner Aufgabe kommen wir mehr ohne die Unterstützung von IT-Tools aus. Mhm. Und da ist es natürlich wichtig, so eine grundlegende Kompetenz im Bereich Daten, aber natürlich auch in IT zu haben, jetzt nicht tiefgehend, aber schon so eine Offenheit und Bereitwilligkeit, sich damit auseinanderzusetzen und auch eben wirklich wieder die Vorteile zu suchen und dann eben auch zu promoten.
Jetzt haben wir im Vorfeld uns ganz kurz unterhalten, da fielen die Begriffe PIM und TIM. Das spielt gerade bei Ihnen, bei Covestro jetzt eine Rolle. Können Sie einmal kurz erklären, was es damit auf sich hat und wo es da vielleicht beim Recruiting, da habe ich, wenn ich das richtig verstanden habe, gab es so ein bisschen Probleme, passende Leute zu finden. Können Sie dazu ein bisschen erzählen?
Ja, sehr gerne. Wir haben tatsächlich jetzt mit Implementierung einer Landschaft, die uns im Prinzip einen digitalen Zwilling zur Verfügung stellt, müssen wir natürlich zukünftig auch gucken, wie können wir diese Daten, die wir da konsolidiert haben und auch die hinterher natürlich in Dokumenten wieder visualisiert werden, wie können wir die gut steuern, wie können wir die über diesen ganzen Lifecycle auch instand halten. Das heißt, es macht ja keinen Sinn, sowas einmal in eine Landschaft zu migrieren und dann veraltet das und dann will keiner es mehr nutzen. Ja, zu dem Zweck brauchen wir halt Leute, kompetente Mitarbeiter, die neben ihrem Fachwissen, und das ist halt das Schwierige, da haben wir jetzt eine Kombination bei dem TIM, das hört sich schön an, diese zwei Begriffe, das ist unser Tool Information Manager, Managerin, Die haben quasi eine Kombination aus Engineering-Background und IT-Wissen. Die sind aber auch direkt, also die sind quasi so eine Schnittstelle zwischen IT, zwischen Softwarehersteller, zwischen Ingenieuren, aber sind eben auch hands-on in den Datenbanken und Plattformen unterwegs und sind auch immer nah bei den Usern und ich sag mal, lösen halt auch Probleme. Der PIM darauf aufgesetzt ist halt auch eine Kombination aus Engineering-Background und IT-Wissen, aber gepaart mit Projektmanagement-Skills. Warum? Weil der verwaltet oder diejenige verwaltet eben den Datenfluss und koordiniert eben auch Konfigurationsänderungen, die aus den Projekten wiederum zurückfließen. Mhm. Das heißt, der steuert diesen ganzen Datenfluss durch ein Projekt und hinterher auch die Übergabe in die operative Nutzung. Ja, und das ist natürlich schwierig. Das ist in der chemischen Industrie bisher so als Rolle noch gar nicht verankert. Die haben wir tatsächlich so komplett neu definiert, ist aber dann am Markt sehr gut verstanden worden, und zwar aus dem Bereich oder aus der dem Industriezweig Oil and Gas. Weil die sind schon deutlich länger in diesem Feld unterwegs. Für die chemische Industrie, wie gesagt, ist es sehr neu. Und das hat natürlich zur Folge, dass wir wirklich kompetente, schon geschulte und geskillte Leute nur in den Regionen finden, die auch mit der Industrie, mit dem Industriezweig zu tun haben oder die im Backoffice für diese Industriezweige tätig sind. Und das ist eben entweder ja, Nahe Osten, es ist Indien halt, aber wir finden hier in Europa kaum wirklich Leute, die sich damit auskennen.
Ach, das ist ja spannend. Wie ließe sich das denn ändern? Müsste da vielleicht bei der Ausbildung schon was passieren, dass man da so ein bisschen mehr in Richtung, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man da vielleicht auch mehr in Richtung Interdisziplinarität geht? Also Sie hatten ja gesprochen, dass man auch dass man über den Tellerrand hinaus gewissermaßen vom Fachlichen noch Kompetenzen mitbringen muss. Ist das eine Sache, die noch so ein bisschen fehlt in Deutschland?
Ja, ich glaube schon, dass das fehlt, weil wir haben eines oder wir sind gerade so an der Schwelle, wo zwar die digitale Welt quasi vernetzt ist und auch interdisziplinär arbeiten kann, aber das ist in unseren Köpfen noch nicht angekommen. Mhm. Und ich sag mal, dazu müsste eigentlich schon anfangend in der Ausbildung müssten Angebote zu erstens interdisziplinärer Zusammenarbeit, aber auch zu disziplinübergreifender Zusammenarbeit stattfinden. Ne? Und da eben, wenn wir diesen Dreh finden, in datenbasiertes Arbeiten zu gehen, dann ist es eben auch ein Ersetzen von sequenziellem Arbeiten zu parallelem. Ja? Mhm. Und das ist halt der große Dreh, den wir verstehen sollten und eben auch sehr früh an den Schulen, an den Universitäten eben priorisieren sollten.
Ich habe gesehen, es gab jetzt neulich eine Studie, dass die Generation Z, also jetzt die Menschen, die vielleicht gerade in der Uni noch sind oder demnächst vielleicht einen Abschluss machen, dass sie sich immer ein bisschen weniger für technische Berufe interessieren und andere Karrierevorstellungen nach haben. Ist das in der chemischen Industrie auch so? Beobachten Sie das da oder ist das da anders?
Ich beobachte das natürlich auch so. Aus meiner eigenen Karriere muss ich sagen, ich war über die vielen Jahre, die ich jetzt schon berufstätig bin, meistens die einzige Frau in meinem Umfeld. Das hat sich auch nicht wirklich verändert. Ich sehe wohl doch auch dadurch, dass ich, ich sag mal, in anderen Regionen tätig bin, dass es schon auch ein europäisches Thema ist. Das heißt, wir sind hier noch recht, also es ist noch eine männliche Technik, will ich fast sagen. Und auch Schülerinnen und Schüler orientieren sich mehr an Klischees, ne, für männliche und weibliche Berufe. Und da fängt es wieder an, dass man tatsächlich ganz früh ab Kindergarten, will ich mal sagen, anfängt eben das aufzubrechen und auch den Kindern da eben die Perspektive mitzugeben, dass jeder Beruf für jeden eben auch erstmal adäquat und machbar ist, ja, und auch erreichbar und auch erfüllend, ne?
Okay.
Und das ist aber tatsächlich, wenn wir uns auch mal Zahlen angucken, ne, also Frauen sind wirklich super unterrepräsentiert in MINT-Fächern, 3 von 10 generell nur,
ja.
Aber die sind häufig eben auch in Biowissenschaften und Architektur zum Beispiel, in IT und in Ingenieurwesen sind es wirklich sehr, sehr wenige.
Ganz wenige, ich glaube,
17% nach alten Zahlen, aber Und wenn Sie dann weitergehen und gucken, wie viele landen denn tatsächlich im Beruf und wie viele davon kommen in Führungspositionen an, dann sind wir bei einem einstelligen Prozentsatz.
Ist das denn nur eine, jetzt sagten Sie, jetzt kamen Sie gerade auf das Thema Schulen zu sprechen, das geht ja dann so ein bisschen in Richtung Politik. Ist das nur eine politische Aufgabe, da was zu tun? Oder können auch Unternehmen sich vielleicht verändern? Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen jetzt ist, bei Covestro oder so. Kann man da als Unternehmen auch irgendwie versuchen zu signalisieren, dass der Beruf selbstverständlich für Frauen genauso geeignet ist wie für alle anderen? Gibt's da Möglichkeiten aus Unternehmenssicht?
Auf jeden Fall. Allerdings ist ja da schon, greifen wir natürlich auf das Angebot zurück, was natürlich schon am Markt dann ist. Mhm. Ja. Aber was ich in den Unternehmen als sehr wichtig finde, und das sehe ich bei Covestro eben sehr stark, sehr positiv umgesetzt, ist dieses Thema Diversity Inclusion ist ja im Prinzip auch, dass Frauen oder eben auch andere Gruppen von Personen eben auch mit in den Blick genommen werden. Und das fängt eben schon da an, dass bei Einstellungsgesprächen zum Beispiel man sich bewusst macht als derjenige, der einstellt, jeder hat immer blinde Flecken. Wenn ich diese blinden Flecken aber weiß, dass ich suche mir gerne jemanden aus, der mir ähnlich ist, dann kann ich natürlich schon ganz anders aufmerksam damit umgehen und sagen, okay, da ist jemand, der sieht aber jetzt nicht so aus, lass mal drauf gucken, was der wirklich kann, was der für eine Persönlichkeit hat, wie der in mein Team passt.
Ist natürlich unbequem, ne? Also da muss man einfach wollen, auch als Unternehmen.
Genau, aber das ist halt tatsächlich auch ein, Mind-Change-Wechsel, den kann man begleiten, und das wird bei uns im Unternehmen zum Beispiel sehr stark gemacht. Und ich sehe da auch einen ganz starken Wandel. Also das gefällt mir super gut. Und ich selber mache es halt genauso, ne? Also ich setze wirklich sehr hoch auf Diversität in meinem Team und habe das eigentlich immer genossen, auch da die Früchte eben dieser verschiedenen Perspektiven zu ernten, ne?
Vielleicht nochmal zurück zum Thema Datenkompetenz. Kann man denn, wenn man jetzt in den Beruf einsteigt, als Ingenieurin oder Ingenieur überhaupt noch wirklich Karriere machen oder sich bewerben, wenn da grundlegende Kenntnisse fehlen? Und wie ist das, vielleicht als Anschlussfrage direkt, wenn ich schon länger in einem Unternehmen bin und merke, okay, ich brauche ja neue Kompetenzen, gibt es Möglichkeiten der Weiterbildung? Ist das noch gut leistbar? Wie würden Sie das bewerten?
Also ich sehe dieses ganze Thema Weiterbildung natürlich gar nicht so auf betriebliches Lernen, sondern ich sag mal erstmal auf lebenslanges Lernen. Mhm. Habe ich die Bereitschaft, über den Tellerrand zu gucken? Habe ich die Bereitschaft, Fragen zu stellen, mir selbst, aber auch anderen? Und daraus natürlich ergibt sich immer, dass man auch so ein Stück weit hungrig wird auf neues Wissen. Und da gibt es natürlich innerbetriebliches Lernen und auch wieder, wenn ich mir jetzt anschaue, was wir bei Covestro in den letzten Jahren da an Schritte vorwärts gemacht haben. Wir haben einen wahnsinnigen Blumenstrauß an Trainings in jeder Richtung, die wir eigenverantwortlich machen können. Das heißt, es geht von nicht mehr so sehr von das Push-Prinzip. Ich sage jetzt jemandem, er möchte bitte das und das in dem und dem sich weiterbilden, sondern man kann sich das suchen, man kann das zu der Zeit machen, wo es einem am besten passt, und hat eine Wahnsinnsbandbreite zu allen möglichen Soft Skills, Projektmanagement, aber auch eben Fachwissen. Darüber hinaus natürlich finde ich auch, ist es absolut möglich, da sich erstens weiterzubilden und zweitens auch noch Karriere zu machen. Das Einzige, was für mich immer so ein bisschen in diesem ganzen Thema Karriere hinten überfällt, ist, dass es eben nicht nur wirklich so um, also nicht allein um Fachwissen geht, sondern dass wir eigentlich so als Gesamtmensch Karriere machen dann, wenn das Paket passt. Mhm. Ja, und das gehört dazu gehört für mich eben wirklich, dass die Ausprägung von Soft Skills auch bei Ingenieuren, und auch darauf sollte in der Ausbildung schon mehr Wert gelegt werden, da auch gleichberechtigt in der Karriereleiter betrachtet wird. Also es sollte den Leuten eben auch viel wert sein, ihre Soft Skills da entsprechend zu entwickeln. Vor allen Dingen, weil, ich sag mal, heute ist halt alles komplex, es wird immer komplexer. Am Anfang sprachen wir über Datenkompetenz, das merke ich ganz extrem in den letzten 10 Jahren. wer es schafft, Menschen mitzunehmen, zusammenzubringen, abzuholen und wirklich diese Themen, die vielleicht für manche komplexer sind als für andere, verständlich rüberzubringen, den Menschen da abholen, wo er ist. Das ist wirklich ein Skill, der super wichtig ist und der uns dann eben auch wieder Erfolge bringt, ja?
Okay, das heißt, das würden Sie sagen, dass das nicht nur ein Klischee ist, dass das bei Ingenieurinnen und Ingenieuren in der Ausbildung manchmal zu kurz kommt, wo ja die Ausbildung sehr aufs Fachliche ausgerichtet ist, habe ich den Eindruck, manchmal gerade in Deutschland und solche Dinge dann so ein bisschen hinten überfallen. Würden Sie das so auch unterschreiben?
Das würde ich unterschreiben, ganz einfach aus dem Grund. So ein Studium ist natürlich sehr darauf ausgelegt, dass der Einzelne Erfolge erzielt, dass der Einzelne gut durchs Studium kommt, dass er der Bestmögliche ist. Ja, es wird aber nicht wirklich so viel Wert darauf gelegt, dass man auch Erfolge erzielt, sogar Abschlüsse interdisziplinär im Team. Ja, macht. Das habe ich eigentlich so kaum gehört bisher. Und das müssen natürlich sich die jungen Leute, die dann hochmotiviert in die Unternehmen gehen, müssen sich da dann einfach auch teilweise umstellen, müssen sehen, okay, das Team ist ja viel effizienter als ich jetzt alleine selber. Das ist aber ein harter Weg. Ja, und bis man da mal tatsächlich diese ganzen Konfliktbereitschaft und wirklich wertschätzend von anderen Meinungen und sowas. Das bringt einen natürlich weiter, wenn man es dann hat. Aber ich glaube, damit verbringen jüngere Leute dann eben auch viel Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, sich ein bisschen zu quälen und dann vielleicht auch langsam diese Fortschritte zu machen.
Ne? Ist wahrscheinlich aber auch ein bisschen Typfrage. Ne? Also vielleicht entscheide ich mich ja auch bewusst für ein MINT-Fach, weil ich darin besonders gut bin und jemand bin, der gerne vielleicht alleine an irgendwelchen Geschichten rumbastelt und eben diese Teamsache für mich nicht so wichtig ist. Ist das Quatsch oder ist das vielleicht... Muss man das auch mit berücksichtigen, dass Menschen aus dem Bereich manchmal einfach so ticken?
Grundsätzlich sind wir ja alle unterschiedlich, was auch super ist, weil sonst wäre es erstens langweilig und zweitens glaube ich tatsächlich, auch das ist ja ein Teil von Diversität. Erstens, dass man sagt, ja, ich muss natürlich gucken, welche Qualitäten und welche Stärken haben eben auch die Leute und sie dementsprechend einsetzen. Und natürlich darf man überhaupt nicht vernachlässigen, fachliches Wissen, fachliche Qualität ist natürlich die Basis für alles. Wenn man in einem Bereich arbeitet, dann geht es ohne Fachwissen, geht es nicht. Das ist halt, ich sag mal, wenn man natürlich jetzt ganz introvertiert wäre, würde man sich möglicherweise eben auch nicht in einen Bereich begeben, der dann schon klar ist, dass man da auch in Projektteams arbeitet oder sowas, sondern würde vielleicht eher in der Forschung oder sowas unterkommen. Ne? Aber grundsätzlich glaube ich eben, dass in so diversen Teams jeder tatsächlich seinen Platz hat, seine Berechtigung hat und das für das Team super gut ist. Eben da auch jemanden haben, der so fachlich sehr stark ist und da einfach durchmarschiert, will ich mal fast sagen.
Ja. Jetzt habe ich so ein bisschen rausgehört, dass bei Ihnen diverse Teams in der Arbeit eine große Rolle spielen, dass bei Ihnen eben so gearbeitet wird. Hat sich das verändert in den letzten, ich sage jetzt mal, 10 Jahren oder war das immer schon so ein Thema? Gab es da so eine Entwicklung hin oder wie sieht das aus? Wie würden Sie das bewerten?
Ich würde schon sagen, dass es da eine Entwicklung hin gab. Man hat sich Themen viel bewusster gemacht, viel bewusster und auch nochmal, ich sag mal, es gibt ja viele Forschungen auch dazu, sich da tatsächlich bewusst gemacht, okay, ist ein Team, was nur gleich gelagerte Menschen hat, will ich mal sagen, erfolgreicher. Aber alle Studien zeigen eigentlich, dass je diverser ein Team ist, umso kraftvoller und lösungsbereiter und auch, ich sag mal, lösungsfindender ist es halt auch. Ja. Mhm. Und da glaube ich, da haben wir in den letzten Jahren viel dazugelernt, die Unternehmen, jeder Einzelne. Und dann wird es natürlich auch ausprobiert, genau wie man neue Techniken ausprobiert, probiert man natürlich auch mehr und mehr aus, wirklich die ganze Bandbreite der Diversität zu nutzen. Und ich habe eigentlich bisher kaum irgendwo Stimmen gehört, die sagten, um Gottes Willen, das funktioniert gar nicht, sondern nein, ganz im Gegenteil. das sollten wir einfach noch verstärken. Ne?
Aber da passiert jetzt insgesamt so in der Arbeitswelt ein Wandel. Ne? Also ich glaube, das Stichwort Change Management, das lag Ihnen noch am Herzen, wo Sie vielleicht nochmal drüber reden möchten.
Ja, das ist das tatsächlich, wo ich eben auch sagte, Menschen mitnehmen, zusammenbringen, abholen. Hm. Ich habe das vor einigen Jahren, ich habe auch eine ganze Weile in der IT gearbeitet und dort eben auch globale Projekte gemacht, geleitet. Und dort habe ich dann irgendwann für mich festgestellt, okay, es geht natürlich immer sehr um Ziele erreichen, um Zahlen, Daten, Fakten. Und habe dem eigentlich irgendwann, weil ich sag mal, man kann kein Tool einführen, wenn man nicht die Menschen trainiert, mitnimmt und auch ein Stück weit dann überzeugt, dass der neue Weg besser ist als der alte. Mhm. Heißt, am Ende des Tages, egal was wir tun, auch mit fachlichen Themen, wir sind immer Menschen und wir sind auch mit Mensch oder auf die Zusammenarbeit mit Menschen angewiesen, um eben auch Erfolg zu haben. Und das habe ich für mich ein Stück weit gedreht, dass ich gesagt habe, ich stelle mir immer den Menschen in den Mittelpunkt. Habe auch vor Jahren zu dem Thema tatsächlich eine Coaching-Ausbildung gemacht, um da auch nochmal fundierter unterwegs zu sein. Und natürlich, fachlich ist das immer, ist das Ziel, das Projekt auch gut abzuschließen. Aber ich habe gemerkt, der Schlüssel ist der Mensch. Und wenn wir das eben, und es ist auch gar kein Verlust, das so zu tun. Ja, also man ist nicht langsamer, man ist nicht ineffizienter. Mhm. Nein, der Mensch ist eigentlich der Schlüssel eben zu diesem, was wir verändern wollen. Ja, und das finde ich persönlich ist mir super wichtig. Mache ich bringe ich in mein Team, bringe ich aber auch in Projekte und hat für mich immer super funktioniert und eben auch meinen Karriereweg doch ganz extrem auch beeinflusst, muss ich sagen.
Ist eigentlich schon fast ein super Schlusswort. Der Schlüssel ist der Mensch. Ich habe aber trotzdem noch eine Frage, weil ich gerade daran denke, dass ich heute mal wieder im Büro bin und sonst auch häufiger mal im Homeoffice bin. Wie ist denn bei Ihnen inzwischen eigentlich die Entwicklung bei Covestro mit Homeoffice oder mobilem Arbeiten und Büro? Hat sich das inzwischen sehr gut eingespielt? Wie gehen Sie da jetzt eigentlich weiter?
Ja, wir sind seit wir haben natürlich ganz verschiedene Bereiche. Wir haben die Produktion. Und da, ich meine, wir sind ein Produktionsunternehmen. Ja. Das heißt, die Produktion war natürlich, wurde geschützt in der Corona-Zeit. Aber die Leute sind halt auch, mussten dort vor Ort sein. Das ist ihr Arbeitsplatz. Alle, die aber nicht zwingend dort sein mussten, sind seitdem auch im Homeoffice. Und wir starten jetzt quasi gerade wieder das Zurückgehen. Mit einer, mit einem grundlegenden Angebot, einer Betriebsvereinbarung für die nächsten Jahre, und zwar 4:1, also bis zu 4 Tagen Homeoffice, ein Tag dann in der Firma oder mehr auf freiwilliger Basis, zeigt aber einen ganz extremen Ruck auch in Richtung Flexibilität, in Richtung auch Vertrauen, ne? Ja. Dass die Menschen sich einfach da auch ein Stück weit organisieren können. Ich höre aber aus meinem Team auch, und das werden wir eben auch jetzt wieder starten, dass sie sich auch riesig freuen, wenn sie wieder sich sehen können. Ich freue mich auch, weil ich einfach an so Workshops oder sowas nicht gerne über einen Tag oder mehrere Tage online mache. Da freue ich mich riesig drauf, wenn ich das wieder in der Firma machen kann, wenn ich eben auch Gespräche mit den Mitarbeitern wieder face-to-face führen kann.
Ja.
Genau, aber so eine gute Mischung, ich glaube, die wird sich für die Zukunft sicherlich etablieren.
Ja, ich glaube auch die Mischung macht es dann wahrscheinlich. Da hat man ja auch nochmal, ne, wenn Sie jetzt gerade sagen, der Mensch ist der Schlüssel, wenn man sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber ist, ist das was ganz anderes, als wenn man nur so in Teamsgruppen irgendwie konferiert oder so, ne?
Ja. Absolut, absolut. Ja, online fehlt einem halt häufig so eine Komponente. Mhm. Und zudem, dass man einfach auch aktiver ist, glaube ich, wenn man zum Beispiel, nehmen wir wieder einen Workshop, wenn man da natürlich rumlaufen kann, malen, schreiben kann, ja, ne? Post-its kleben kann, was immer. Das bringt noch mal mehr, als wenn man natürlich alles so online am Schreibtisch macht.
Ja, Frau Kärntner, die Zeit ist schon um. Vielen lieben Dank für das spannende Gespräch. Ich hoffe, Ihnen hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, mir hat es super Spaß gemacht.
Super, das freut mich. Und auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Einschalten. Genau, die heutige Exklusivfolge wurde präsentiert von Covestro. Und in den Shownotes gibt es dann noch ein paar Infos dazu. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, Frau Kärntner.
Danke, Herr Sieben. Machen Sie es gut.